Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres buddhistischen Podcasts, das buddhistische Handgepäck, mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben uns heute und für die nächsten Podcasts etwas ganz Besonderes gedacht, denn Silvia ist ja zwischenzeitlich 75 Jahre alt. Und das ist ja mal eine schöne Gelegenheit, das eigene Leben Revue passieren zu lassen. So werden wir in diesem Podcast und in den folgenden darüber sprechen, wie Silvia Wetzel zu der wurde, die sie heute ist. Die grundlegende Frage also, wie wurde ich, wer ich bin? Und da fangen wir an bei ihrer Geburt. Und wir blicken auf das Jahr 1949. 4 Jahre nach dem Krieg, geboren in Wolfach. Du bist ein Schwarzwaldmädel, glaube ich, darf man so sagen. Du sagst es selber von dir ja auch. Und magst du erst mal etwas davon erzählen, was es bedeutet für dich im Nachhinein als Mensch, als Frau in einem Ort wie Wolfach im Schwarzwald geboren worden zu sein?
Ja, sobald ich was erinnern kann, ist mein Lebensgefühl, das ist ein wunderbarer Ort. Ich bin an einem wunderbaren Ort. Wir hatten ein Gasthaus, es war eine Großfamilie, wir hatten Nachbarn auf allen Seiten, wir hatten zwei große Gärten und hinterm Garten ging es dann auf den Berg hoch, und aber sanfte Steigung und überall Grün und Beeren und Obstbäume und einen wunderschönen Fluss. Und also ich habe das Gefühl, ich bin in einem Paradies aufgewachsen. Und manchmal scherze ich und sage, ich bin im Matriarchat aufgewachsen. Meine Mutter führte eine Gastwirtschaft, die sie von ihrer Mutter übernommen hatte, die sie halt davor gehabt hatte, geführt hatte. Mein Opa starb, als ich 5 war. Der war zwar da und ich habe ihn sehr geliebt, ein sehr lieber Mann, aber er kam schwer verletzt aus Stalingrad zurück, war halt Soldat gewesen. Und bei uns war immer was los und es gab eine Vielfalt von Menschen und Kindern nebenan und überall drumherum. Ich bin die Älteste. Wir hatten immer was zu spielen. Der Kindergarten war ungefähr 2 Minuten entfernt. Also es war, da konnte ich alleine dann hinlaufen. Also Oma war da, Patentante wohnte im Haus, mein unverheirateter Onkel wohnte noch im Haus. Also, und das Lokal war einfach ein schönes Schwarzwälder Speiselokal. Und wir waren ein Luftkurort. Das heißt, von klein auf habe ich mitgekriegt, es gibt Franzosen und Engländer und Holländer vor allen Dingen. Die haben hier bei uns im Schwarzwald Urlaub gemacht und übernachteten bei uns und aßen bei uns. Und ja, dann habe ich halt mit anderen Kindern, die hatten zum Teil ihre Kinder oder Enkel dabei, haben wir zusammen gespielt und eine lebendige, schöne Kindheit.
Ja, du sprichst ja von Großfamilie. Wer in diesem nicht auftaucht, ist der Vater und mögliche Geschwisterkinder. Vielleicht magst du dazu noch was sagen?
Also meine Mutter hatte sich in Freiburg, die hat eine Zeit lang bei einem Wolfacher, der dort eine Professur hatte, eine Sekretärin brauchte, in Freiburg gearbeitet. Und da lernte sie einen Studenten kennen, der bei dem studierte. Und die verliebten sich und es war halt nach dem Krieg alles ein bisschen wilde Sitten und so. Und dann war ich unterwegs und er fuhr natürlich mit meiner Mutter nach Wolfach. Und er war aber aus einer Baden-Badener Beamtenfamilie, evangelisch, ganz andere Schicht, und er war etwas irritiert von dem ärmlichen Zuhause. Das war zwar ein schöner Gasthof, aber wir hatten damals noch einen Pferdestall. Für die Bauern, wenn die halt am Sonntag zur Kirche fuhren, haben die da ihre Pferde untergestellt. Es war alles sehr einfach, und er sagte zu meiner Mutter, aber ich bin ein Ehrenmann, ich heirate dich. Und meine Mutter sagte, wenn du mich nicht liebst, heirate ich dich nicht. Ich heirate nur einen Mann, den ich liebe. Okay, dabei blieb es. Die haben nicht geheiratet, er steht in meiner Geburtsurkunde, er hat Alimente bezahlt, also er stand zu mir, Aber ich habe ihn erst mit Mitte 40, Anfang 40 kennengelernt, weil ich es nicht wollte. Meine Mutter hat dann meinen Stiefvater geheiratet, mit dem hatte sie 4 weitere Kinder ab 1960. Die habe ich sehr geliebt und ich hätte meinen Vater nicht treffen können. Ich hätte die Adresse von unserem Notar bekommen, problemlos, aber das hätte ich nicht vor meiner Mutter verheimlichen können, weil dazu standen wir uns zu nahe. Und ich habe dann erst Kontakt aufgenommen, als 1984 mein Stiefvater mit Anfang 50 starb. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich das machen und habe die Adresse mir besorgt und habe ihm geschrieben. Und da war ich Anfang 30, ja, Mitte 30. Und er schrieb mir zurück, ich habe letzte Woche von dir geträumt. Und dann hat er mich besucht und wir haben uns bis zu seinem Tod 2005 jedes Jahr gesehen. Also 20 Jahre lang. Und er hatte nur 3 Söhne und keine Tochter und fand es wunderbar, dass er da eine Tochter hat, mit der er reden konnte, erzählen konnte. Ja, also so war das. Aber er war halt nicht da als Kind und mein Großvater ist 54 gestorben. Dann gab es halt meinen Patenonkel, das war aber der jüngste Bruder meiner Mutter, also der war auch jünger. Der war nur 17 Jahre älter als ich. Also es gab keine dominanten Männer, sondern starke Frauen.
Ja, also schon eine außergewöhnlich starke Frau, die Mutter, die in einer Zeit, in der das ja gar nicht so einfach war, alleinerziehend zu sein, so eine Entscheidung zu fällen. Die meisten Frauen haben sich ja doch unter den Schutz der Ehe begeben. Wie war das für Sie? Ich meine, Wolfach ist jetzt ein kleiner Ort, 5000 Einwohner ungefähr. Ich meine, ist ja schon...
Ja, aber wir waren sind eine Klöstergemeinde gewesen und wir hatten schon am Ende des 19. Jahrhunderts ein Kiefernadelbad, viel Tourismus. Also wir wurden von der Berliner Zeitung 1892 zum schönsten Luftkurort Deutschlands erklärt von den Lesern und Leserinnen. Und von daher war immer was los da und auch die Gemeinde war gemischt, 2/3 katholisch, 1/3 evangelisch, weil die Beamten, wir waren auch Kreisstadt eine Zeit lang, weil die Beamten und die Lehrer oft evangelisch waren, aber die Geschäftsfrauen waren katholisch und die wollten gebildete Männer haben. Und dann gab es oft diese gemischten, also meine Familie ist bis zu meiner Urgroßeltern, bis zu meiner Urgroßmutter, die ich noch kennengelernt habe, evangelisch-katholisch gemischt. Alle katholischen Geschwister meiner Mutter haben evangelisch geheiratet und also es war alles, ja, kein Thema. Ich bin mit meinem evangelischen Cousin im Kindergottesdienst und er ist mit mir in die katholische Messe. Und dann haben wir das verglichen, wie wir das finden. Und er fand, bei uns ist mehr los, bei uns, bei den Katholen. Ja. So, also das war starke Frauen und es gab halt viele Geschäftsfrauen in Wolfach. Also die kleineren Geschäfte, die Männer waren Elektriker oder Schreiner oder was auch immer. Die Frauen haben das Geschäft geführt und die Lehrlinge betreut. Das waren alles gestandene Frauen. Und meine Mutter hat immer montags gekegelt mit den Damen und es war ein heiliger Abend, unbedingt. Also Montagabend, da war immer jemand zur Aushilfe da, damit sie kegeln gehen konnte mit ihren Damen. Und einmal im Jahr haben die Urlaub gemacht und sind dann nach Paris gefahren oder nach London oder nach Lissabon oder nach München und haben ein paar Tage lang gefeiert. Nur Frauen, ohne ihre Männer. Und das fanden sie gut, aber ich glaube, das Wichtigste hat mir meine Mutter erzählt, das war dann, da war ich dann schon 50 oder so, sagt sie, weißt du, nach dem Krieg, die war 15, als der Krieg begann und 21, als er aufhörte und die war gerne in die Bürgerschule gegangen, aber das ging dann alles nicht mehr und hat ein bisschen Englisch gelernt und ein bisschen Französisch gelernt und so und hat dann gesagt, die haben uns alle betrogen, diese Politiker. Und ich mache jetzt nur noch das, was ich selber richtig finde, sagte. Das war meine Devise nach Ende des Krieges. Und sie führte das Lokal ab 54 zusammen mit meiner Tante, mit ihrer Schwester, die 53 sich hat scheiden lassen mit Unterstützung von meinem Opa, weil der Ehemann meiner Tante es nicht geschafft hat, umzusteigen von der Tauschwirtschaft und nach dem Krieg halt irgendwie Sachen organisieren auf ein normales bürgerliches Leben. Das hat er nicht hingekriegt und dann hat mein Opa gesagt, dann, wir können die Kinder großkriegen, lass dich scheiden, der bringt uns am Bettelstab, das geht nicht. Dann haben die beiden Frauen mit 4 Kindern das Lokal geführt. Und es war sowieso, ein Viertel der Männer waren im Krieg gefallen und es gab viele Frauen, die alleine waren und die dann auch mal Affären hatten mit französischen Besatzungssoldaten. Und es war ein bisschen, also ich habe nie ein böses Wort über meine Herkunft gehört, weil das Lokal war beliebt, meine Oma war beliebt, meine Mutter war beliebt, das Essen war gut und es gab halt viele, wo es nicht so ganz korrekt zuging.
Ja, das klingt auf allen Ebenen wie ein sehr tolerantes, liberales Klima, aus dem du kommst. Allein schon dieses evangelisch-katholische, was ich ja aus meiner Heimatstadt kenne. Ich weiß, dass mein Großvater wurde praktisch von seiner Familie verstoßen, als er eine Katholikin geheiratet hat. Das sind ja horrende Geschichten gewesen damals noch. Ja, außergewöhnlich, dass das hier bei euch in eurem kleinen Ort ganz, ja, sich anders gestaltet hat. Das heißt, dann hast du, du warst ja dann bereits die Große, als dann nochmal 4 Kinder kamen und du warst dann praktisch 11, als das erste Kind kam. Und was war jetzt dann deine Rolle als Älteste?
Ja, mich um die kleinen Kinder zu kümmern, weil, obwohl meine Mutter ganz klar sagte, ich bringe meine Kinder selber ins Bett. Wenn ich das nicht kann, brauche ich keine Kinder. Also das war auch heilig, dass sie abends ihre Kinder selber ins Bett brachte, aber nachmittags ins Schwimmbad oder wenn da kein Kindergarten war oder so, war ich zuständig. Ich glaube, es ist ein Faktor, warum ich selber später keine Kinder haben wollte, weil ich war große Schwester, ich hatte meine Kinderpflichten erfüllt und manchmal war das auch genervt. Silvi, pass auf, die Kinder sind so laut. Ja, kümmere dich. Und dann habe ich halt meine Geschwister unter meine Fittiche genommen, bin mit ihnen in das Haus gegangen, habe mit denen irgendwas gespielt oder so, damit Ruhe im Karton war. Also, ich mag sie sehr. Also, ich mochte die immer gerne, aber wenn man als 13-Jährige oder 14-Jährige mit 2 kleinen Kindern ins Schwimmbad soll, ist es nicht so optimal. Der pubertierende Mädchen. Aber ich habe sie trotzdem gern.
Ja, aber das ist, ja, ich meine, spannend von der Sozialisation her. Das hat dich bestimmt für dein gesamtes Leben geprägt. Nicht nur, dass du sagst, du hast dann keine Kinder mehr später gebraucht, aber auch die Verantwortung, die man ja so früh hat und dieses, was du ja auch heute noch so zeigst, dieses Gucken, wie geht es den anderen, dieses auch natürliche Kümmern einfach mal um Menschen. Das bleibt dann, glaube ich, dann so erhalten durch so eine Sozialisation.
Oh ja, und manchmal, also ich passe in den letzten Jahren mehr darauf auf, dass ich nicht immer, wenn jemand fragt, kannst du bitte, könntest du bitte, dass ich schreie hier. Also ich habe vor 15 Jahren schon angefangen, wenn Bitten an mich herangetragen werden, ob das jetzt eine Einladung zu einem Buch schreiben oder Einladung zum Seminar, grundsätzlich sage, ich musste erstmal 2 Nächte drüber schlafen, weil ich von der Gewohnheit her dazu neige sofort, ja, natürlich mache ich das. Und das ist eine Gewohnheit, auf die ich aufpassen muss.
Ja, verstehe ich gut.
Ja. Ja, genau. Wobei ich es auch gerne mache. Also ich meine, das hat ja auch nicht nur unangenehme Seiten, es ist ja auch schön. Also ich habe meine Geschwister gern und die mochten mich und wir haben Blödsinn zusammen gemacht und das war auch schön. Oder ich war Klassensprecherin dann in der Schule und das hat ja auch Spaß gemacht. Also ich trage auch gern Verantwortung.
Ja. Ja, lass uns doch bitte nochmal auf die Zeit 49 gucken. Momentan ist ja so in Deutschland eine ganz starke Bewegung. Das ist letztendlich die dritte Generation, die ja drauf guckt, mal genau hinguckt, was haben denn meine Eltern, meine Großeltern eigentlich in der Nazizeit gemacht. Das ist ja doch etwas, was momentan die Leute sehr umtreibt auf der persönlichen Ebene. Kannst du, weißt du, ich meine, du bist so nah dran an dem Krieg, 4 Jahre davor war noch Krieg, war Wolfach überhaupt als so kleine Stadt in irgendeiner Art und Weise vom Krieg betroffen?
Also Wolfach hat selber keine Großindustrie, keine Waffenindustrie. Wir hatten eine Metallwarenfabrik, also wir haben kleinere Betriebe. Wir haben eine Glashütte, ganz traditionell. Also da wurde nichts bombardiert. Und dann hatten wir das ganz große Glück. Die deutschen Physiker suchten einen Ort, wo sie ihre Physiker verstecken können, dass sie nicht zum Kriegsdienst müssen. Und haben sich Oberwolfach ausgesucht, wo es seit nach dem Krieg das mathematische oder im Krieg schon das mathematische Institut gibt. Und da haben sie auch französische Physiker versteckt, weil sozusagen die Kollegialität beruflich war wichtiger als sozusagen die Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen. Und da haben sich, wir waren ja französische Besatzungszone, und da waren die Franzosen unglaublich glücklich drüber und haben dadurch ihre Hand auch ein bisschen über Wolfach gehalten und dass da nichts Schwieriges passierte und so. Also das hat auch ein bisschen geholfen, aber in Wolfach wurde nicht viel zerstört, praktisch gar nichts. Und weil wir halt eine Kleinstadt waren, die immer Handelsbeziehungen hatten, und natürlich hatten wir Bauern in der Nähe, da hat man auch nicht groß gehungert. Es gab natürlich SS in Wolfach, und es gibt auch so eine kleine Geschichtsforschung, wo eine Journalistin das aufgearbeitet hat mit Fotos, wie halt dann auch rummarschiert wurde und so. Aber meine Großmutter war katholisch, und das war sozusagen wie ein Bollwerk gegen diese auch christenfeindliche Art von Hitler, von den Nazis. Also das war so eine Abstandshaltung. Aber meine Mutter war natürlich im BDM, Bund Deutscher Mädchen, weil alle Kinder halt in diesen Vereinen waren. Ja, mein Opa war offiziell in der SA, aber das war einfach ein sanfter, liebevoller Kaufmann, der überhaupt nichts am Hut hatte mit kämpferisch und mit Ideologie oder so. Einfach ein netter, lieber, kunstinteressierter, literaturinteressierter Mann, der halt Soldat geworden, weil es gab ja keine andere Chance. Aber was ich so gehört habe, gab es in Wolfach keine irgendwie bösartigen Verbrechen oder sowas. Und wir hatten auch, es gab eine Tante, also so eine angeheiratete Tante, man ist ja immer sehr verwandt da, deren Großmutter war jüdisch, aber die lebte in einer deutschen Familie und niemand wusste das ganz lange. Und irgendwann wurde das rausgefunden und dann durfte sie nicht mehr in die Schule gehen. Und das war eine Freundin meiner Tante, die hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Alle regten sich darüber auf, weil das war ja quasi so eine Cousine zweiten Grades. Die habe ich noch als Erwachsene in den 90er Jahren in Frankfurt besucht. Da war sie im jüdischen Altenheim. Und da hat sie mir die ganze Geschichte erzählt, also wie sehr die Wolfacher sie beschützt haben. Und ganz lang hat niemand gewusst, dass sie ein Viertel jüdisch ist. So.
Okay, ich verstehe. Ich würde natürlich sagen, in die SA musste niemand eintreten, und im Nachhinein waren diese Männer, so wird ja oft gesagt in der Familie, es waren alle sehr sanfte, freundliche Männer, aber in der SA, wenn man war, ist es
ja halt. Der war viel zu oft krank.
Gut, dann lassen wir ihn mal aus, lassen wir ihn mal ein bisschen krank sein. Heißt. Du bist ja
warte
dann.
Warte mal.
Du bist ja dann, du hast ja ein Gymnasium in der Nähe von Wolfach, wahrscheinlich nicht gerade in Wolfach. Na, du hast dann ja höhere Bildung. War das in eurer Familie jetzt eigentlich so normal, höhere Bildung? Ihr wart ja nicht unbedingt der Akademikerfamilie.
Nein,
ne? Wie kam das?
Also der Bruder meiner Großmutter war Tierarzt, das war der einzige Mann, der studiert hatte. Und meine Mutter war sehr bildungshungrig. Und bei ihr hat der Krieg sozusagen die ganze Bildungswünsche zerschlagen. Und als dann meine Grundschullehrerin zu ihr kam und sagte, Frau Wetzel, Ihr Kind muss aufs Gymnasium. Die langweilt sich schon in der Grundschule. Da war meine Mutter natürlich voll dafür. Und wir hatten seit 1949, also auch im gleichen Jahr wie ich, ein neu gegründetes Gymnasium in Hausach. Hausach deswegen, weil da die Schwarzwaldbahn durchfuhr und es war der Bahnknotenpunkt in der Region. Da konnte man von überall her mit der Bahn oder natürlich auch mit Bussen hinfahren. Und es war so eine Zeit, wo auch ein starkes Interesse war, nicht akademischen Familienkinder in die Schule zu schicken. Und wir hatten eine junge Generation von Lehrerinnen und Lehrern bei uns in der Schule. Die waren alle so, sagen wir mal, 15 Jahre älter als wir. Also Jahrgang 35, 36. Und die waren motiviert, Bildung zu verbreiten, ja, die Jungen. Und es gab es eben ein paar. Und dann, ich glaube, bei mir war 2/3 der Klasse nicht aus akademischen Familien. Also wo die Eltern nicht studiert hatten. Ja. Bei mir hatte ein Cousin, der 5 Jahre älter ist als ich, hatte Abitur und ging aufs Gymnasium. Also er hatte Abitur, ging aber dann zur Marine. Und ich war dann die Nächste, die dann auch also erstmal aufs Gymnasium ging. Ich habe einfach furchtbar gern gelernt. Ich war eine gute Schülerin und ich war interessiert am Stoff und wir waren immer eine ganze Gruppe von Kindern, die halt jeden Morgen auf den Zug gingen. Ja, wir liefen zum Bahnhof und dann in Hausach trafen sich alle und dann sind 300-400 Kinder vom Bahnhof in die Schule gelaufen. Und wir haben natürlich letztes Jahr das 75. des Gymnasiums gefeiert. Da bin ich natürlich auch hingefahren, habe mitgefeiert.
Ja. Ja, da habt ihr auch Glück gehabt, oder? Dass, wenn du sagst, ihr habt junge Lehrer, Lehrerinnen gehabt. Ich meine, viele deiner Generation sind ja noch in die Fänge der alten NS-Lehrer geraten mit ihren schwarzen Pädagogik-Ideen.
Das an der an der Volksschule gab es da kaum welche, die streng waren. Gut, ich habe noch als Kind in der ersten, zweiten Klasse hat man Tatzen gekriegt, wenn man den Schwamm durch die Klasse geschmissen hat oder irgendwie frech war. Aber da eine Tatze, aber es war nicht so schlimm, fand ich. Aber beim Gymnasium hatten wir, das habe ich dann später beim Abitur mitgekriegt, einen Rektor, der eben auch Nazi war, aber der konnte sich gegen die Jungen, wir hatten nur die Hälfte junge Lehrer, die eben anders drauf waren. Und also von daher hatte ich eher liberale junge Lehrer, die wollten, dass wir was lernen und hatten unglaublich guten Musikunterricht. Er hat heute noch, mein Musiklehrer von damals, heute noch einen guten Ruf. Er hat eingeführt, dass an dem Gymnasium Aufführungen stattfanden. Kaisers neue Kleider, Carmina Burana haben wir gesungen und später haben sie dann Musicals aufgeführt. Und da war ich auch letztes Jahr bei einem Musical, haben sie Schreck gespielt mit 100 Kindern vom Gymnasium. Es war unglaublich. Also wir waren ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium mit sprachlichem Zweig. Also man konnte auch mit Latein anfangen und dann Griechisch lernen. Wir haben mit Englisch angefangen und haben dann später Französisch dazu genommen. Und in der Oberstufe hatten wir eine AG Latein. Für die, die erst später sich überlegt haben, Sprachen zu studieren oder Medizin oder so. Es war übrigens das Gymnasium, wo auch Herr Schäuble hinging. Er hat dort 62 Abitur gemacht und hat das Gymnasium auch jetzt immer wieder unterstützt und war auch zum 50er Jubiläum dort und hat dort einen Vortrag gehalten. Da war er sich nicht zu schade dazu, weil das einfach für ihn die Möglichkeit der Bildung war. So, also, und wir hatten dermaßen gutes Niveau, dass Numerus Clausus Studenten eine Note plus kriegten, wenn sie vom Gymnasium Hausach kamen. Weil man wusste, das Abitur ist besser als irgendwo in Hessen oder sonst wo. Und wir hatten richtig guten Unterricht, muss ich sagen.
Mhm. Ja, Ihr Abitur, das hast du ja in einem geschichtsträchtigen Jahr gemacht, 1968. Damit sind wir ja in der 68er Generation direkt angekommen. Du mit Abitur und dann ging das Studium ja auch schon los, 68. Und wo bist du dann zum Studium hin?
Also natürlich ist die halbe Klasse nach Freiburg, weil man da am Montagmorgen mit Butterbroten von zu Hause hinfahren konnte und am Donnerstag mit der schmutzigen Wäsche nach Hause. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall, ich gehe ganz weit weg, nämlich nach Heidelberg. Damals eine 5-stündige Zugfahrt. Und Heidelberg hatte eine super gute Uni. Und ich habe ja, wollte Sprachen studieren und war, und da gab es ein Dolmetscherinstitut mit Sprachlabor 1968, also richtig sehr, sehr gute Sprachunterricht und guter Fachunterricht. Wir sollten dann immer noch ein Fachstudium nebenbei machen und ich habe überlegt, konnte mal Jura reingucken, mal bei Geschichte reingucken, blieb aber dann bei der Politik, weil mich das schon von klein auf interessiert hat. Ich komme ja aus der Ecke, wo dann nebenan ist die Schweiz und nebenan ist Elsass und Frankreich. Also Ausländer hatten wir auch immer zu Besuch als Touristen. Also mich hat es interessiert, wie das alles zusammengeht und wie man gute Politik macht. Ja, also Heidelberg ist, glaube ich, eine unglaublich gute Erinnerung. Also lebendige Unistadt, aber nicht so groß, landschaftlich sehr schön, gute Musikszene, nette Lokale, gute Italiener. Ja, und ich hatte eine sehr, sehr nette WG. Mit denen habe ich zum Teil heute noch Kontakt. Ja, also sehr lebendig und nett.
Trotzdem die Nachfrage. Ich meine, du hast dich ja so wohl gefühlt in deinem Heimatort. Du hast deine Familie so alles so geschätzt und wolltest aber dann trotzdem mit 18 so weit weg wie erstmal möglich.
Aber ich meine, das ist klar. Also wir hatten lebendige Fasnacht und so. Ich habe einen Tanzkurs in Wolfach gemacht und so. Aber wenn irgendein Fest war, wusste meine Mutter am nächsten Tag, mit wem ich getanzt hatte. Das war nicht schlimm, weil es auch nette Leute waren und es waren ja die Söhne dann von Familien, die wir alle kannten und so. Aber man wusste einfach in Wolfach immer, wer was wo macht. Okay. Und ich wollte, ich meine, das war natürlich dann schon auch die Zeit, was Eigenes machen und ausprobieren und eben mal raus aus der familiären Blase, ja? Oder aus der Kleinstadtblase. Mhm. Wir waren ja eine Stadt. Ja, Städtchen, ja. 5000 aber ich wollte einfach mal weg. Ja. Und ich habe gemerkt, ich ticke anders als meine Klassenkameraden, die eben das Gemütliche ohne Freiburg und ist doch schön und ist doch in der Nähe, eine Stunde mit dem Bus fahren, ist man dort und wieder zurück oder anderthalb. Also für mich war das gut, aber trotzdem hat meine Mutter immer wieder angerufen, Silvi, wir haben eine Beerdigung, könntest du kommen? Silvi, wir haben eine Hochzeit, eine Bedienung fällt aus, könntest du am Wochenende kommen? Und irgendwann ging mir das so auf den Geist, dass ich mit meinem damaligen Freund, Mediziner, sind wir nach Berlin umgezogen. Ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Dann habe ich zu meiner Mutter auch mal gesagt, Mutter, Mama, ich komme erst wieder nach Wolfach zu Besuch, wenn ich nicht arbeiten muss. Ich muss nämlich jetzt studieren und da muss man auch was tun. Und das habe ich dann auch fast ein Jahr durchgehalten. Und dann war das sozusagen das Thema geklärt. Sie haben sich jemand geholt, der dann einfach Thekendienst machte als Zusatzkraft, damit ich nicht bei dringenden Situationen einspringen musste.
Ja, es gab ja noch andere Geschwister. Was war mit denen?
Die waren halt erstmal
nicht
noch
so anständig.
Die waren erstmal noch jünger. Ja, das machte nicht. Also mein Bruder war 7, als ich 18 war. 8, als ich 19 war. Also mein jüngster Bruder ist geboren, da war ich schon im ersten Semester. Der kennt mich sozusagen nur vom Zug. Mama hat mich dann abgeholt mit dem Auto und mein kleiner Bruder war auf ihrem Arm oder an ihrer Hand. Also die haben schon später auch ein bisschen geholfen, aber nicht so wie ich. Ich mochte das ja auch gerne. Und außerdem liebte ich meine Mutter. Ich meine, ich mag die heute noch, aber und außerdem wurde man gelobt. Dass ich meine, das war der, sozusagen der Vorteil meiner Situation und der Nachteil zugleich. Ich wurde von allen gelobt. Du bist so tüchtig, Silvi, du bist so eine Tüchtige. Und ich hatte mehr potenzielle Schwiegermütter als Freunde, ernsthafte. Weil die Mütter, ach, dich hätte ich gerne als Schwiegertochter.
Das klingt alles sehr richtungsweisend, Silvia. Da würde ich mal sagen, wir werden im nächsten Podcast beginnen, über deine Berliner Jahre zu sprechen und wo es dich dann hinauszieht in die Welt. Und die Frage, wirst du jetzt eine Meditation anleiten oder eine Übung?
Mache ich.
Zum Thema frühe Kindheit,
Leben. Zum Leben.
Dankeschön.